Ende November 2014, ein paar Tage vor dem Erntedankfest. Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Facebook, sitzt beim Abendessen in seinem Haus in Palo Alto. Ein ganz normales Einfamilienhaus, nicht gerade typisch für einen Milliardär. Zuckerberg besitzt aber auch die 4 angrenzenden Häuser, um seine Privatsphäre zu wahren. Am Tisch sitzen 4 Führungskräfte von Facebook. Darunter Jan LeCun, der das Labor für künstliche Intelligenz leitet. Gemeinsam wollen sie den heutigen Gast überzeugen, dass die Entwicklung von KI gut für die Welt ist. Der Gast?
Schön, dass du da bist.
Ist Elon Musk, Milliardär, Technologe, Gründer von Tesla und SpaceX, immer offen für Neues. Er hat allerdings seine eigenen Vorstellungen zum Thema künstliche Intelligenz, die sich von Zuckerbergs unterscheiden.
Du wirst mich nicht überzeugen können, Mark. Vergiss es. Alle halten dich für den großen Zukunftsvisionär, also bleib offen und hör mir wenigstens zu.
Zuckerberg und Musk sind so verschieden wie Tag und Nacht. Zuckerberg meidet die Öffentlichkeit. Wenn er eine Veranstaltung besuchen muss, ist er sehr zurückhaltend. Musk dagegen zieht eine große Show ab, wenn er etwa von der Kolonisierung des Mars spricht. Oder vom heutigen Thema, künstliche Intelligenz. Kurz vor seinem Besuch bei Mark Zuckerberg hat der Tesla-Chef auf einer Konferenz in San Francisco verkündet, dass die KI schneller lernt, als man bisher dachte. Betraut mit der Aufgabe, Spam-E-Mails zu löschen, schlug die KI-Software vor, besser die Menschen auszulöschen, um diese Aufgabe zu lösen. Ein Horrorszenario. Musk ist 13 Jahre älter als Zuckerberg, aber der scheut sich nicht, ihm die Meinung zu sagen. Er ist davon überzeugt, dass Musk Unsinn redet.
Die Terminator-Anspielung kannst du nicht ernst meinen.
Natürlich meine ich das ernst. Warum redet niemand über die Risiken der KI? Wenn du unbedacht darauf losentwickelst, könnte das aus Versehen zum Dritten Weltkrieg führen. Übertreibst du damit nicht ein bisschen? Haben die Entdecker der Atomphysik darüber nachgedacht, was die Atomenergie anrichten könnte? Heute können wir die Welt 100-mal in die Luft jagen.
Die KI ist doch völlig anders. Wir reden von Computern, nicht von Bomben. Wir überwachen die Technologie. Wir haben die Kontrolle. Träum weiter, Mark. Erklär das mal den zukünftigen Generationen, die auf der Flucht vor tyrannischen Robotern in der Wüste Zuflucht suchen müssen. Erkläre du ihnen doch, warum du die KI-gestützte Gesundheitsversorgung verhindert hast. Das ist die Zukunft. Willst du auf der falschen Seite der Geschichte stehen?
Musk seufzt.
Ich meine nicht, dass KI keinen Nutzen hat oder unweigerlich Böses erzeugt. Ich habe selbst viel Geld in die Forschung von KI gesteckt. Aber es ist, als würde man einen Dämon rufen. Die Entwicklung der KI könnte uns überholen und entgleisen. Wir sind auf dem Weg zu einer Superintelligenz. Oder zum Ende der Zivilisation. Willst du das riskieren?
Die beiden können an diesem Abend ihre Differenzen nicht ausräumen. Im Gegenteil. Ihre Beziehung verschlechtert sich nach und nach. 2017 verschärft Zuckerberg den Streit mit Musk zum Thema KI, als er in einem Livestream die Warnungen seines reichen Kollegen unverantwortlich nennt. Musk feuert daraufhin zurück. Ich habe mit Mark gesprochen. Sein Kenntnisstand dazu ist bescheiden. Können Maschinen zu intelligent werden? Diese Debatte wird seit Jahrzehnten in Science-Fiction-Romanen und Filmen geführt. Für manche im Silicon Valley ist die Frage längst keine hypothetische mehr. Die künstliche Intelligenz macht rasante Fortschritte. Führt sie in eine strahlende Zukunft oder in eine düstere Dystopie? Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Innovationen. Hier ist Episode 4 unserer Serie über künstliche Intelligenz und die denkende Maschine. In den ersten 3 Episoden haben wir die Versuche von Informatikern verfolgt, Maschinen die positive Seite des menschlichen Intellekts beizubringen. Wir kennen den langen Wettstreit zwischen IBM und Schachweltmeister Garry Kasparov. In der letzten Episode ging es um die Förderung neuer Technologien seitens des Pentagons. Sie führte zur Erschaffung der persönlichen iPhone-Assistentin Siri. Diese Episode handelt vom Entwicklungssprung der künstlichen Intelligenz. Manche machen sich ernste Sorgen über ihr Gefahrenpotenzial. Er geht auf das maschinelle Lernen zurück und begann zur selben Zeit wie Siris Markteinführung Ende 2011. Wer das mal googelt, findet unzählige Artikel, Blogs und Forschungsberichte zu dem Thema. Im Grunde geht es um Folgendes. Beim maschinellen Lernen wird der Computer mit Informationen über die Welt oder zu Problemen gespeist, damit er sie zunehmend besser versteht. Wie ein Mensch, der durch Übung oder das wiederholte Studium von Beispielen dazulernt. Maschinelles Denken fasziniert die größten Namen der Technologiebranche. Dies ist Episode 4. Ich lerne, also bin ich. Anfang 2011. Jeff Dean, ein erfahrener Programmierer bei Google, stöbert in einer der Teeküchen des Unternehmens. Zwischen Smoothies und Kaffee kommt er mit einem leise sprechenden Stanford-Professor namens Andrew Ng ins Gespräch. Ihre Unterhaltung wird das Leben der beiden und von uns allen für immer verändern.
Woran arbeiten Sie zurzeit, Andrew?
Ich leite ein neues KI-Projekt bei Google X. Wissen Sie, die Medien nennen es ein geheimnisvolles Tarnlabor, weil niemand weiß, wo es liegt.
Spannend. Worum geht's denn?
Wir trainieren neuronale Netzwerke, also Computersysteme, die unserem Gehirn nachkonstruiert sind.
Toll. Ich habe 1990 meinen Bachelor über neuronale Netzwerke geschrieben. Ich dachte, das interessiert keinen, weil sie niemand zum Laufen gebracht hat. Und ich auch nicht.
Und diesmal wird es aber gelingen. Der Grundgedanke hat sich kaum geändert. Aber wir haben inzwischen viel mehr Daten und leistungsstärkere Computer, die wir fürs Training benutzen können.
Was bringen Sie denen denn bei?
Fotos zu erkennen. Wir haben Millionen Bilder aus YouTube extrahiert. Wir trainieren das Netzwerk, reale Bilder zu identifizieren. Sie sollten mal vorbeischauen. Wir nennen es Project Marvin, nach Marvin Minsky, dem KI-Pionier vom MIT.
Dean besucht das Team von Project Marvin. Und bald verbringt er viel Zeit mit Andrew Ng und seinem kleinen Team bei Google X. Die Vorstellung, neuronale Netzwerke endlich zum Laufen zu bringen, hat sein Interesse geweckt. Und Ngs Herangehensweise gefällt ihm. Dean gilt als einer der kreativsten und einflussreichsten Programmierer im Silicon Valley. Anfang der 2000er Jahre erschuf er Softwaresysteme, die unzählige Server vernetzen, um Googles Suchmaschine und andere Dienstleistungen zu ermöglichen. Jetzt arbeitet er mit Ng zusammen, um mit tausenden Computern neuronale Netzwerke zu betreiben. Ein paar Monate nach Ngs und Deans Treffen wird Project Marvin in Google Brain umbenannt. Das Team beginnt ein Experiment, das Googles Ziele und die Technologie grundsätzlich verändern wird. Es sind nur ein paar Schritte notwendig. Erst kopiert das Team nach dem Zufallsprinzip kurze Ausschnitte aus 10 Millionen YouTube-Videos. Diese speist es in eine Software für neuronale Netzwerke ein. Sie läuft auf 16.000 Prozessoren und verbindet 1 Milliarde künstlicher Neuronen. Danach arbeitet die Software eine Woche daran, auf den Bildern wiederkehrende Muster zu erkennen. In dieser Zeitspanne lernt die Software eigenständig, die am häufigsten auf YouTube zu sehenden Objekte zu erkennen. Menschliche Gesichter, verschiedene Körperteile und Katzen. Das Ergebnis schafft es im Juni 2012 auf die Titelseite des New York Times Wirtschaftsteils. Die Überschrift lautet: Wie viele Computer braucht man, um eine Katze zu erkennen? 16.000. Dean erklärt dem Reporter, dass sich der Computer das Konzept Katze eigenständig erarbeitet hat. Wie ein Mensch lernt der Prozessor, etwas zu identifizieren, indem er visuelle Wiederholungen abspeichert. Das Projekt überzeugt Google, noch viel mehr in neuronale Netzwerke zu investieren. Das Unternehmen setzt dabei auf Jeff Hinton, einen britischen Professor, der in Kanada lebt. Hinton hat entgegen der allgemeinen Skepsis jahrzehntelang an die Idee neuronaler Netzwerke geglaubt. Bereits 1960 baut der Psychologe Frank Rosenblatt ein riesiges künstliches Netzwerk namens Mark I Perceptron aus elektronischen Bauteilen. Mit Hilfe einer Kamera lernt es, die Buchstaben des Alphabets voneinander zu unterscheiden. Rosenblatt sagt voraus,
dass zukünftige Versionen Flugzeuge und Sprachbefehle erkennen werden. Marvin Minsky vom MIT aber, der KI-Pionier aus der ersten Episode, behauptet in seinem Buch, neuronale Netzwerke würden nie sehr leistungsstark werden. Das Interesse der Forscher schwindet. Aber nicht bei allen. Hinton ist seit langem besessen von neuronalen Netzwerken. In den 70er Jahren warnt sein Doktorvater an der Universität Edinburgh Hinton, dass seine Arbeit an neuronalen Netzwerken Zeitverschwendung sei. Aber Hinton gibt nicht auf. Er ist überzeugt, dass Computer eines Tages eigene Denkprozesse entwickeln werden, anstatt Regeln zu befolgen. Neuronale Netzwerke finden Eingang in die Popkultur. Arnold Schwarzenegger wird in Terminator 2, Tag der Abrechnung, in seiner Rolle als Roboter von dem Jungen, mit dem er in die Vergangenheit gereist ist, über sein Gehirn ausgefragt.
Kannst du auch Sachen lernen, auf die du nicht programmiert wurdest? Naja, damit du etwas menschlicher wirst und kein Idiot bleibst?
Mein Prozessor ist ein neuronales Netzwerk. Je mehr Zeit ich mit Menschen verbringe, desto mehr lerne ich.
Super.
Wieder ist die Aufmerksamkeit nur von kurzer Dauer. Neuronale Netzwerke bieten noch nicht die Leistung, um verschiedene Prozesse zu übernehmen. Die Menschen verlieren das Interesse, weiter zu forschen. Erneut ist es Hinton, der nicht aufgibt. Und 20 Jahre später hat er es endlich raus. Oktober 2012, es ist spät in der Nacht im Stanford-Labor für künstliche Intelligenz. Das Labor wurde von John McCarthy in den Hügeln nahe Stanford gegründet. Er war ein Pionier seiner Disziplin und erfand den Begriff KI, künstliche Intelligenz. Heute befindet sich das Labor mitten in Stanford auf dem Campusgelände der Universität. Zwei Doktoranden protokollieren die Ergebnisse der Bilderkennungs-Challenge. Bei dem Wettstreit konkurrieren akademische, staatliche und kommerzielle Forschungslabore um die Entwicklung von Computerprogrammen, die Objekte auf Fotos klassifizieren und erkennen. Jedes Programm soll unter 1,2 Millionen ausgesuchten Bildern Objekte aus 1000 Kategorien identifizieren. Vom Stachelschwein über einen Cocker Spaniel bis hin zum Restaurant. Nach dem Lernprozess soll die Software selbstständig Objekte in 150.000 neuen, unbekannten Bildern erkennen. Das Programm mit den wenigsten Fehlern gewinnt.
Gibst du mir bitte ein Stück Pizza?
Jetzt eine Pause? Die Leute warten auf die Ergebnisse.
Die habe ich schon parat. Rat mal, wie hoch die niedrigste Fehlerquote diesmal war.
Letztes Jahr lag die bei 26%. Sollte jetzt besser sein, oder?
Wetten wir um die Pizza hier? Du bekommst 2% Fehlertoleranz.
Bin dabei.
Ich sage 23%.
Verloren.
Der Gewinner hat nur eine Fehlerquote von 16%.
16?
Ein Programm kann doch nicht so schnell auf dieses Level kommen. Welches Modell haben die verwendet?
Eines mit neuronalen Netzwerken.
Und sie haben das System Supervision getauft.
Von wem ist das?
Drei Typen aus Toronto. Zwei Doktoranden und ein Professor namens Jeff Hinton.
Das System Supervision kann Bilder erkennen, weil es beim Verarbeiten von über 1 Million Fotos gelernt hat, diese zur Analyse in Bereiche zu unterteilen. Das neuronale Netzwerk besteht aus 5 Schichten. Die untersten reagieren auf einfache Details wie Umrisse oder Farben. Die weiteren analysieren komplexere Eigenschaften wie Ecken oder Streifen. Und schließlich Fell, Augen oder Gesichter. Supervision verfügt über 650.000 künstliche Neuronen. Ein Tropfen im Ozean verglichen mit den 100 Milliarden Neuronen des menschlichen Gehirns. Aber für Hinton ist jetzt klar, dass man Computer klüger machen kann, indem man die Biologie zum Vorbild nimmt. Der Sieger und die Ergebnisse werden nur Monate nach dem Erfolg des Google Brain Teams mit ihrer Katzenerkennung veröffentlicht. Bald darauf stellt Jeff Dean sowohl Hinton als auch seine beiden Doktoranden bei Google ein. Deans und Hintons Projekte haben beide mit Bildern zu tun. Nun kristallisiert sich heraus, dass Deep Learning auch aus anderen komplexen Daten der Wirklichkeit Muster erkennen kann. Dean und die Leute von Google Brain beginnen, gemeinsam an Spracherkennungssoftware für Mobilgeräte zu arbeiten.
Schon längst sollte die Software Handys benutzerfreundlicher machen, aber sie funktionierte immer noch mangelhaft, besonders in lauter Umgebung. Als Google auf Deep Learning umstellt, sinkt die Fehlerquote um 25%. Die Ära leistungsstarker neuronaler Netzwerke ist angebrochen. Dezember 2013. Am Südufer des Lake Tahoe in Nevada, direkt hinter der Grenze zu Kalifornien, befindet sich Harrah's Casino. Es liegt im Schatten des schneebedeckten Monument Peak. Im Casino ist kaum etwas los. Es ist Montag. Die meisten Tische und Automaten sind nicht besetzt. Aber eine Etage höher, im Konferenzzentrum, sind sämtliche Plätze vergeben. Man hört lautes Lachen. Das Publikum sieht einem neuronalen Netzwerk zu, wie es Atari-Spiele aus den 70er und 80er Jahren spielt. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Konferenz zu neuronalen Informationsverarbeitungssystemen. Dank der Durchbrüche von Hinton und Google Brain ist es das Thema in der Tech-Industrie. Die großen Player des Silicon Valley haben Repräsentanten nach Tahoe geschickt. Sie sollen Talente für die Entwicklung der KI rekrutieren. Der Mann, der gerade eine Rede hält, ist Vlad Meech. Er zählt zu den Experten im Bereich Deep Learning. Vor kurzem erst hat er in Toronto bei Jeff Hinton seinen Doktortitel erhalten. Jetzt arbeitet er bei einer kleinen Londoner Firma namens DeepMind Technologies, die erst vor 3 Jahren gegründet wurde. Seine Videos zeigen, dass das Startup bereits Unglaubliches geleistet hat. Die Software von DeepMind spielt das Game SeaQuest. Darin steuert man ein U-Boot und feuert Torpedos auf andere ab. Gleichzeitig muss man den Sauerstoffvorrat überwachen. Sobald der Sauerstoff fehlt, sterben alle Spielfiguren. Aber die Software hat gelernt, aufzutauchen, um Luft zu holen. Keiner hat es der Software beigebracht. Sie hat es allein herausgefunden, durch Experimentieren und den Versuch, möglichst viele Punkte zu erlangen. Nie zuvor hat maschinelles Lernen eine so komplexe Aufgabe bewältigt. Meech demonstriert, wie DeepMind auch andere Klassiker spielt, darunter Space Invaders. Die Software spielt Rennspiele wie Enduro und lernt dabei, auf Schnee vorsichtiger zu fahren. Das Unternehmen hat solche Videos bisher nur Investoren gezeigt, aber noch nie der Öffentlichkeit. Mit DeepMind kann die KI nicht nur Spiele erlernen, sie meistert sie. In 3 Spielen agiert die Software so stark, dass sie menschliche Atari-Experten besiegt. In einem letzten Video ist DeepMind bei einem Boxspiel zu sehen. Vielleicht eine Metapher für den kommenden Wettkampf zwischen Mensch und Maschine. Sein Gegner schlägt sich ganz gut, aber der andere wird ihn in die Ecke treiben und dann auf ihn einprügeln. Die anwesenden IT-Wissenschaftler sind hin und weg. Einen Monat nach Meechs Vortrag erwirbt Google DeepMind für $650 Millionen. Die Firma DeepMind wurde von Demis Hassabis gegründet, einem britischen Schachgenie aus London. Nach seinem frühen Schulabschluss programmierte er Computerspiele. Dann packte ihn das KI-Fieber. Hassabis ist mit 17 Jahren an der Entwicklung eines erfolgreichen Spiels namens Theme Park beteiligt. In einem virtuellen Vergnügungspark verdienen die Spieler ihr Geld nicht nur mit Achterbahnen und Hotdog-Buden. Neben den Attraktionen müssen sie für ihr Publikum auch Einrichtungen wie Toiletten und Wegweiser bereitstellen. Hassabis entwickelt nach seinem ersten Erfolg weitere Spiele. Dass er seine Figuren nicht mit mehr Intelligenz ausstatten kann, frustriert ihn im Laufe der Zeit. Mit dem Ärgernis ist er nicht allein, auch viele andere Programmierer denken so. Aber Hassabis erlangt einen Doktortitel in Neurowissenschaften. Sein Ziel ist es, Kenntnisse über das Funktionieren des menschlichen Gehirns auf Maschinen zu übertragen. Ein paar Jahre später gründet Hassabis mit einigen KI-Forschungskollegen und seinem alten Schulfreund DeepMind. Sie suchen die Herausforderung, Intelligenz an sich zu verstehen und damit auch alles andere zu lösen. Das Unternehmen zieht die Aufmerksamkeit prominenter Investoren wie Peter Thiel und Elon Musk auf sich. Musks Beweggründe sind dabei ziemlich komplex. Ein paar Monate vor seinem Abendessen bei Zuckerberg gibt Musk auf CNBC ein Interview über seine Investitionen in DeepMind, Er erklärt, dass er sein Geld nicht investiert, um Gewinne abzuschöpfen. Er möchte vielmehr die Entwicklung der KI unter Kontrolle halten. Seine Sorge ist, dass sich die rasant entwickelnde Technologie als gefährlich erweisen könnte. Es gibt schon Filme darüber, wie zum Beispiel Terminator. Hassabis Hintergrundwissen aus der Neurowissenschaft erleichtert ihm den Zugang zu Deep Learning und künstlichen neuronalen Netzwerken. Er verbindet die Konzepte mit einer weiteren KI-Idee. Dabei handelt es sich um das sogenannte Verstärkungslernen. Dabei bringt man einen Computer zum Lernen, indem er durch Versuche herausfinden soll, wie sich eine virtuelle Belohnung maximieren lässt. Mithilfe des Verstärkungslernens ist die DeepMind-Software fähig, Atari-Games zu spielen. Wenig später wird sie bei einer noch größeren Herausforderung zum Einsatz kommen. Nachdem Google DeepMind übernommen hat, zeigt Hassabis dem Mitbegründer von Google, Sergey Brin, Videos seiner Software beim Spielen von Atari. Die Männer stellen fest, dass sie beide Fans des uralten Brettspiels Go sind. Dabei besetzen die Spieler mit schwarzen und weißen Steinen Flächen auf einem 19x19 Felder großen Brett.
Ich glaube, DeepMind könnte in ein paar Jahren den Go-Weltmeister schlagen, wenn wir uns richtig anstrengen.
Oh, unwahrscheinlich.
In diesem Augenblick wird Hassabis klar, was er seinem neuen Chef bei Google mit DeepMind beweisen will. Dass er Unrecht hat. März 2016. Im Ballsaal des Four Seasons Hotels im südkoreanischen Seoul verfolgen hunderte Journalistinnen und Journalisten die Übertragung aus dem Konferenzraum nebenan. Dort spielt ein Mann namens Lee Sedol mit DeepMinds neuester Kreation, der Software AlphaGo. Auf dem hölzernen Go-Brett sind weiße und schwarze Spielsteine verteilt. Wie beim Wettkampf von Kasparov gegen Deep Blue 19 Jahre zuvor, möchten KI-Forscher beweisen, dass die intelligenten Maschinen eine weitere Stufe erklommen haben. Go ist wesentlich komplexer als Schach. Von jeder Schachstellung aus gibt es ca. 35 mögliche Züge, um die Partie fortzusetzen. Lee hingegen muss sich jedes Mal zwischen 250 möglichen Zügen entscheiden. Go ist Extremsport für die Intelligenz. Es bringt das Gehirn an seine Grenzen. Lee ist 33 Jahre alt und Meister dieser Disziplin. Er dominiert die Go-Szene seit Jahren und hat zahllose Titel gewonnen. Noch vor einem Jahr waren sich Experten einig, dass es ein Jahrzehnt oder länger dauern würde, bevor Computer einen Go-Meister besiegen würden. Aber gestern verlor Lee in einem 3,5-stündigen Spiel. Die Botschaft schlug in den Fachkreisen von Go und der KI wie eine Bombe ein. Lees Spiel wirkte unsicher.
Ich hatte nicht erwartet, dass AlphaGo so perfekt Go spielen würde. Ich bin schockiert.
Aus Sicht der Fans der menschlichen Intelligenz wird der Tag sogar noch schlimmer. AlphaGo spielt schwarz und macht den ersten Zug. Anfangs agiert die Maschine aggressiv, als wolle sie Lee provozieren. Er lässt sich nicht darauf ein und bleibt vorsichtig. Dann macht AlphaGo etwas Außergewöhnliches. Der DeepMind-Forscher Asher Huang, der für AlphaGo die Spielsteine rückt, greift nach einem Stein, um den 37. Zug des Spiels auszuführen. Als er ihn loslässt, sind Lee und alle Go-Experten fassungslos. Der Zug revolutioniert das Verständnis des Spiels und das von Maschinen. In der Sprecherkabine, aus der Kommentare an Millionen Menschen aus aller Welt übertragen werden, traut der amerikanische Go-Profi Michael Redmond seinen Augen nicht.
Der Zug ist sehr ungewöhnlich. Ich kann nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist.
Sein Co-Kommentator Chris Garlock, Vizepräsident des amerikanischen Go-Verbands, ist schockiert.
Sieht falsch aus.
2 Minuten nachdem AlphaGo seinen Zug gespielt hat, fasst er an sein Headset.
Lee geht raus.
Im Livestream sieht man nur noch einen schwarzen Lederstuhl, auf dem der Champion zuvor gesessen ist. Lee kehrt wenige Minuten später zurück. Er sieht geknickt aus. Erst nach 15 Minuten macht er seinen nächsten Zug auf dem Brett. Lee spielt noch einige Stunden weiter. Zuletzt gibt er sich geschlagen. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzt Lee im dunklen Anzug steif auf seinem Stuhl und lässt das Blitzlichtgewitter über sich ergehen.
Gestern war ich überrascht, aber heute bin ich sprachlos.
AlphaGo hat ein nahezu perfektes Spiel gespielt.
Lee gewinnt einmal, aber verliert das Turnier mit 1:4. Inzwischen rätselt niemand mehr, ob Zug 37 gut oder schlecht war. Er gilt als genial. Go-Kenner nennen ihn die Hand Gottes.
AlphaGos überlegenes Go-Spiel ist ein weiterer Meilenstein in der Informatik. Ein eindeutiges Signal, dass eine neue Zeit gewaltiger Fortschritte begonnen hat. Manche Menschen machen sich Sorgen um die möglichen Folgen. Januar 2017. Wir befinden uns im Astilomar-Konferenzzentrum, etwa 190 Kilometer südlich von San Francisco. Mit Holz verkleidete Häuser stehen eng an eng an der dunkelblauen Monterey Bay. Pinien wiegen sich in der Brise.
1975 versammelten sich hier 140 weltweit führende Biologen, um die Auswirkungen der Genforschung zu erörtern. Nach 3 Tagen einigten sie sich auf mehrere Beschränkungen für ihre Forschungen. Die daraus resultierenden Regelungen schreiben für manche Experimente Sicherheitskontrollen vor. Das Klonen von Krankheitserregern wurde dagegen ganz verboten. Nun trifft sich in Assimilar eine Gruppe, die sich ebenfalls an einem kritischen Punkt befindet. Mehr als 100 der renommiertesten Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sind hier, um über die Gefahren ihrer Technologie für die Menschheit zu sprechen. Unter den Teilnehmern sind Apple, Google, Facebook und die amerikanischen Nachrichtendienste. 2 Stimmen stechen aus der Menge hervor. Demi Sassabis von DeepMind und Elon Musk. Obwohl er ein kapitalkräftiges, fortgeschrittenes KI-Labor leitet, ist Sassabis bereit, die möglichen Schattenseiten seiner Arbeit zu betrachten. Musk hat seine skeptische Haltung, von der ihn Zuckerberg beim Abendessen vor 3 Jahren abbringen wollte, nicht geändert. Noch liegt die Technologie hinter den Fähigkeiten des Menschen zurück. Sassabis und Musk raten KI-Forschern und Regierungen, über die Zeit danach nachzudenken. Sassabis redet als Erster.
Wir haben bislang nicht genügend über Regulierungen nachgedacht, etwa wie viele künstliche Intelligenzen wir in die Welt setzen wollen. Das müssen wir gründlich abwägen. Wenn etwas eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, bedarf es der Aufsicht.
Ich bin kein Fan von Behörden, aber wir haben sie aus gutem Grund für Dinge wie Flugzeuge, Drogen und Nahrungsmittel, also für alles, was ein öffentliches Risiko sein könnte. Und dazu gehört auch die KI.
Wir wollen kein Wettrennen um Innovationen, bei denen die Sicherheit und Ähnliches außen vor bleiben. Wenn wir es richtig anstellen, kann diese Technologie das Allerbeste für die Menschheit sein. Ihre Verwendung im Bereich der Medizin wird Leben retten, und das ist nur eine der möglichen Anwendungen. Die Superintelligenz führt zu erheblichen Verbesserungen oder sie zerstört die Zivilisation. Für eine gute Entwicklung sind 2 Innovationen erforderlich. Eine direkte Schnittstelle zwischen dem Gehirn und den Maschinen und ein weitreichender Zugang zu KI, nicht nur für eine kleine Personengruppe. Wenn jeder sein Bewusstsein mit der KI verbinden und sie nutzen könnte, wäre die Welt wesentlich gerechter als heute.
Nicht alle Forscherinnen und Forscher im Raum stimmen Musks Ansichten zu. Aber als die Konferenz am nächsten Tag zu Ende geht, unterschreibt die Gruppe geschlossen 23 Prinzipien, die dafür sorgen sollen, dass die KI-Forschung dem Wohl der Menschheit dient. Dazu gehört die Entwicklung von KI-Projekten, die nicht zu hacken sind. Ethische Grenzen sollen die Privatsphäre der Akteure schützen. Im Dokument steht auch, dass KI das Leben auf der Erde grundlegend verändern könnte und dass dafür entsprechende Pläne vorbereitet werden müssen. Selbst nach dieser Konferenz teilen viele, vielleicht sogar die meisten, KI-Forscherinnen und Forscher nicht die Sorgen von Musk, was superintelligente Maschinen angeht. Wie Zuckerberg finden sie, dass diesem sogenannten Problem zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Sie weisen auf die Beschränkungen der künstlichen Intelligenz hin. Siri erkennt zwar die Stimme besser als früher, kann aber kein echtes Gespräch führen.
Bilderkennungssoftware analysiert zwar relativ genau Gesichter und Objekte, aber für autonomes Fahren im Alltagsverkehr ist sie immer noch nicht gut genug. Doch da die KI in allen Wirtschaftsbereichen präsenter wird, schlagen nun auch Fachleute Alarm, die Musks Bedenken vorher
als Panikmache abgetan haben.
Wow, das war eine großartige Einführung. Danke, Hannah. Du kommst wirklich auf den Punkt. Hallo zusammen.
Dezember 2017 in Long Beach, Kalifornien. Das milde Winterwetter wird von den Rauchschwaden der Waldbrände nördlich von Los Angeles beeinträchtigt. Die alljährliche NIPS-Konferenz steht an. Da es um Deep Learning geht, ist die Veranstaltung größer als 2013, als DeepMind im Casino am Lake Tahoe seine Spielsoftware vorgestellt hat. Diesmal nehmen viermal so viele Menschen teil. Auch die Themen sind andere. Neben technischen Veröffentlichungen und Präsentationen von Programmen, die Sprache, Bilder und Text verarbeiten können, ist eine der Hauptreden ein ethischer Weckruf. Der Vortrag wird von der KI-Forscherin Kate Crawford gehalten. Sie ist von einem Forschungsinstitut in New York, das sich mit den Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft befasst. Sie ist gekommen, um den gut bezahlten KI-Forscherinnen und Forschern klarzumachen, dass sie ernsthaft über die Folgen ihrer Arbeit nachdenken müssen.
Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem das maschinelle Lernen in vielen Bereichen des Alltags eingesetzt wird. Von der Gesundheitsversorgung über die Bildung bis hin zur Strafjustiz.
Crawford hat im Gegensatz zu Musk keine Angst vor Robotern. Sie befürchtet, dass sich wirtschaftliche Ungleichheiten und Rassendiskriminierung verstärken, wenn Banken oder die Polizei anfangen, KI für Gesichtserkennung und Kreditvergabe zu benutzen.
Bei der ganzen Begeisterung über KI gibt es auch schwerwiegende Bedenken über die Entwicklung. Wie diese Gemeinschaft.
Sie erklärt den tausenden Experten, dass sie sich um mehr als nur Genauigkeit und Leistung ihrer Software Gedanken machen sollen. Sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Technologie zum Nutzen und nicht zum Schaden der Gesellschaft eingesetzt wird. Sie beendet den Vortrag mit einem Bild des Ingenieurs René Camille, der während des Zweiten Weltkriegs im französischen Vichy stationiert war. Camille war für Rechenmaschinen und Datenverarbeitung während der Volkszählung verantwortlich. Insgeheim war er auch Mitglied des Widerstands gegen die Nazis. Als er aufgefordert wurde, seine Maschinen für das Auffinden von Juden einzusetzen, manipulierte er sie, um das Projekt zu vereiteln.
Er traf eine persönliche Entscheidung, die Leben rettete. Wenn es um die Moral beim Einsatz des maschinellen Lernens geht, müssen wir uns die Frage stellen, wer wird von dem System profitieren und wem schadet es womöglich?
Crawford hält ihren Vortrag 61 Jahre, nachdem John McCarthy, Marvin Minsky und andere im Sommercamp am Dartmouth College die künstliche Intelligenz initiiert hatten. Einige ihrer Ideen haben sich als vorausschauend erwiesen. Maschinen spielen besser Schach als Menschen und schlagen sie dank DeepMind auch in komplexeren Spielen. Andere haben sich nicht bewahrheitet. Computer können es noch lange nicht mit unserer vielfältigen menschlichen Intelligenz aufnehmen. Mit Crawfords Rede und der Asil Omar-Konferenz beginnt das zweite Kapitel der KI-Entwicklung. Nicht alles, was sich McCarthy und Minsky versprachen, wurde auch erreicht. Aber die Technologie ist besser und praktischer geworden und überall zu finden, in unseren Hosentaschen und Häusern. Bei der nächsten Entwicklungsphase wird es weniger um die Ergebnisse aus den Forschungslaboren gehen, sondern um den positiven Nutzwert für die Menschheit und was sie mit uns macht. In der nächsten Episode geht es um die ethischen Fragen, die uns erwarten. Nämlich, wenn sich die KI eines Tages glaubhaft als Mensch ausgibt und intelligent genug ist für weitreichende Lebensentscheidungen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Das war Innovation und ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war Steven Johnson. Spoke Media ist für das Sounddesign dieser Folge verantwortlich, mit zusätzlicher Unterstützung von Landon Lupinski. Diese Folge wurde von Tom Simonite geschrieben und von Stephanie Jans herausgegeben. Innovationen wird von Nathalie Chicha produziert. Die Produktionsleiterinnen und Produktionsleiter im Namen von Wondery sind Jenny Lower Backman, Marshall Louis und Hernan Lopez.